Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Hier geht's um Agilität, Führung in komplexen Umgebungen, Teamdynamiken und vieles mehr. Schön, dass du auch diese Woche eingeschaltet hast und los geht's. Einen wunderschönen guten Tag zusammen und an meiner digitalen Seite seit langem mal wieder der Alex, Servus und der Martin.
Hallo, grüß euch.
Servus.
Oh, das wird eine interessante und wilde Reise heute, diese Folge. Ich würde gerne mit euch mal über das Thema Weak Signals sprechen. Also schwache Signale wäre die deutsche Übersetzung davon. Ich bin auf dieses Thema gestoßen, natürlich durch den guten Dave Snowden. Den sollten die Podcast-Hörer und Podcast-Hörerinnen hier schon zu Genüge gehört haben, der Miterfinder des Kinevin Frameworks. Und im Zuge der ganzen Entwicklung gibt es das berühmte Gorilla-Experiment. Das kennt sicherlich auch der eine oder andere, wo die verschiedenen Mannschaften, zwei Mannschaften vor dem Fahrstuhl, sich einen Basketball hin und her spielen und man dann als Zuschauer aufgefordert wird, die Bälle zu zählen, also die Pässe zwischen den Spielern. Und währenddessen läuft einfach ein Gorilla durchs Bild. Und dann wurde gefragt, wie viele Leute haben eigentlich diesen Gorilla nachher gesehen? Und wie sich herausstellt, haben 83% aller Leute, und diese Studien wurden mehrfach belegt, diesen Gorilla nicht gesehen. Was schon irre ist. Und letztendlich hat Dave Snowden dann diese Formulierung gebracht, schwache Signale sind letztendlich die Kunst, diese 17% zu finden, die den Gorilla sehen, bevor sie mit diesen anderen 83% gesprochen haben. Und wie es so oft ist, ist es ein riesen Rabbit Hole. Ich habe mich jetzt angefangen, damit zu beschäftigen. Und wer, wenn nicht ihr, seid die Richtigen, mich damit mal drüber zu unterhalten. Und lange Rede, kurzer Sinn, Alex, du hast mal wieder recherchiert. Was hast du denn rausgefunden? Wo kommt das her?
Ja, nicht viel. Wird heute kurz und knapp. Dafür haben wir dann später mehr Zeit, darüber zu sprechen. 60er, 70er Jahre habe ich einen Hermann Kahn gefunden. Das ist ein US-amerikanischer Zukunftsforscher, der was auch Mitbegründer der RAND Corporation ist. Die RAND Corporation war im Prinzip ja ein Think Tank für die US-amerikanischen Streitkräfte, der nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde. So gesehen, wie vieles, was wir besprechen, kommt aus dem militärischen Bereich. Und der hat sich nicht direkt mit dem Begriff der Weak Signals beschäftigt, sondern eher mit die Wildcards. Und Wildcards sind in der Zukunftsforschung, also ist ein Begriff aus der Zukunftsforschung, unerwartete Störereignisse mit einer sehr geringen Eintrittswahrscheinlichkeit, aber mit einer massiven und weitreichenden Auswirkung auf, wo auch immer das dann auftritt, also Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, ja. Dann ist mir der Johann Galtung, was es rausbringt, das war auch in die 70er Jahre, das war dann das Gegenteil, ein Friedensforscher, der untersuchte halt dann auch frühe Warnsignale in Konflikten zum Beispiel oder in Krisen, also ein Ansatz halt für spätere organisatorische, gesellschaftliche, weiche Signale, also oder das ein bisschen übertragen, das waren so ein bisschen die Vorläufer. Ich glaube, eine wichtige Person ist der Igor Ansov. Der hat dann wirklich das Thema Weak Signals wirklich beschrieben, auch bezeichnet. Und da geht es auch Richtung strategische Managementlehre. Also das war dann eher unser Metier, also ein Pionier der strategischen Managementlehre. Und gilt also sozusagen als einer der Ersten, der das Konzept der schwachen Signale im unternehmerischen Kontext eingeführt hat. Da dann auch sein Hauptwerk, das ist das Management Strategy, Surprise by Response to Weak Signals. Das habt ihr sicher jetzt irgendwo im Regal schon stehen, oder?
Nee, noch nicht, aber ich habe das Buch jetzt mehrfach zitiert gehört. Ne? Das ist ja genau. Wie so oft, dass dann alle Leute dieselben ein, zwei Quellen nachher zitieren.
Genau, und dann halt Michael Gorret, das ist ein Zukunftsforscher, also das Thema ist ganz stark auch verhandelt in der Zukunftsforschung. Genau, der hat das dann in die 80er Jahre zum Thema Szenarioplanung oder auch diese schwachen Signale als Teil möglicher Zukunftsszenarien, war für ihn einfach so, das ist oder war das Forschungsgebiet. Genau, das waren so diese vier Leute, was ich gefunden habe. Also für die Organisationsentwicklung, mein Fazit sind so diese Weak Signals, eigentlich so, so eine Art Frühwarnradar, was ich rausgelesen habe, also sie helfen. Und ich habe dann so mir die Frage gestellt, wo ist dann die Überschneidung oder die Unterscheidung zu den schwarzen Schwänen? Und sie helfen sozusagen schwarze Schwäne nicht wirklich vollständig zu verhindern, aber deren Auswirkungen zu mildern. Das war dann also ein bisschen mein Gedankengang. Die Frage, ne, gibt dann so Zusammenhang zwischen Weak Signals und der Bezeichnung der schwarzen Schwäne. Gut. Man könnte sozusagen, um das jetzt abzuschließen, die Weak Signals als Vorläufer zukünftiger schwarzen Schwäne sehen, ja. Aber nicht jedes weiche Signal wird dann zum schwarzen Schwan.
Wobei, da gibt's ja einen feinen, aber kleinen Unterschied, ne? Also der schwarze Schwan, den kannst du ja immer nur rückblickend betrachten, ja? Das war jetzt ein schwarzer Schwan, ja? Bei Weak Signals geht's ja so eigentlich eher um das vorher rauszukriegen, ja? Ob der schwarze Schwan kommt oder nicht, ne? Also gibt's ja einen feinen, also ist es Prognose oder ist es rückwärtige Betrachtung?
Genau, das eine ist dann Prognose und das andere ist dann das tatsächliche Ereignis, ne? Also Weak Signals würden dann, wenn ich ihn Alex richtig verstanden habe, darauf hindeuten, dass das ein potenzieller schwarzer Schwan sein könnte. Und wenn es dann eingetreten ist, könnte ich dann rückblickend sagen, Tatsache, war einer.
Die schwachen Signale ignoriert, ne? Also wenn es sogar
ignoriert
oder falsch interpretiert werden, können sie halt einfach unerwartet zu diesem disruptiven Ereignis, ne, des schwarzen Schwan. Aber ein schwarzer Schwan ist natürlich, danke Martin, per Definition nicht vorhersehbar. Aber die Wahrscheinlichkeit, wie auch immer, das ist jetzt so ein bisschen die...
Sonst wäre es ja kein schwarzer Schwan.
Genau.
Tautologisch.
Alex, ist ja auch der Name Rita McGrath in den und bei der Recherche gekommen. Ich halte das Buch mal jetzt hier für die, die uns auf YouTube zuschauen, in die Kamera. Das ist ein Standardwerk, was ich jetzt gefunden habe. Ich habe es noch nicht vollständig gelesen. Ja, Seeing Around Corners, How to Spot Inflection Points in Business Before They Happen. Da wird also auch immer wieder drauf verwiesen, dass sie da wohl sehr stark forschend auch unterwegs ist und Standardwerke geschrieben hat.
Genau, also ich habe dann, ist mir jetzt nicht untergekommen, aber so bei dieser Kurzrecherche es ist keine Mode, sondern es ist wirklich ein Thema, das seit den 60er Jahren intensiv in die Forschung mit eingebaut wurde, ja, und in jedem Sozialsystem sich wiederfindet. Eigentlich haben wir über, also dieses schwache, oder würde ich es so formulieren, dieses schwache Signal der schwachen Signale habe ich bis jetzt übersehen.
Genau.
Wie ist denn das eigentlich jetzt? Was bringt es denn einem Unternehmen, sich mit sowas zu beschäftigen? Unternehmen sind ja Meister in der Selektion. Also das ist ja eine notwendige Eigenschaft von Unternehmen, dass sie Signale und Dinge ignorieren und selektieren. Also der Eisverkäufer vor dem IT-Dienstleister-Unternehmen, wenn der ein neues Produkt auf den Markt bringt, das muss es ignorieren, das Unternehmen. Und das ist auch folgerichtig so. So ist es auch gebaut. Also warum ist es denn wertvoll? Warum macht es denn für Unternehmen Sinn, auf diese schwachen Signale Wert zu legen, obwohl das Unternehmen für Selektion quasi designt ist, ja, oder eine Eigenschaft ist dessen?
Ich glaube, wie Alex ja auch gesagt hat, das ist ein Thema, was sehr stark in der Zukunftsforschung zu verorten ist. Das heißt, wenn ein Unternehmen es schafft, einen geübten Umgang mit diesen Weak Signals zu erarbeiten, dann würde ich sagen, wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie potenzielle mögliche Zukunftstrends mitnehmen und eben dann aufs richtige Pferd setzen. Also sich nicht einfach nur der Marktlogik hingeben, sondern eventuell frühzeitig agierend, proaktiv den Markt mitgestalten können, anstatt nachher reaktiv drauf zu reagieren. Ja, aber ich glaube, da kommen wir nachher auch nochmal drauf. Das ist natürlich ein feiner Grad, weil wenn ich jetzt jedes Signal überinterpretiere, dann mache ich ja die ganze Organisation dann überlasse ich die ja kommunikativ. Aber jetzt, erstmal würde ich sagen, es ist ein Mittel, um strategische Entscheidungen zu treffen, welche Märkte zukünftig besetzt werden oder wie sich mein Markt, in dem ich agiere, überhaupt entwickelt.
Ja.
Oder Alex, wie siehst du das?
Ja, ich hätte schon ein paar konkrete Beispiele eventuell, gerade aus dem Unternehmenskontext. Natürlich
ja,
intern immer der Klassiker, wie zufrieden sind Mitarbeiter in Organisationen. Ne? Also Mitarbeiter zufrieden seid. Und die senden ja schon ganz weiche Signale aus, sehr früh schon. Also bevor sie überhaupt in der Chefetage ankommen. Ja. Und das sind so wie, ohne irgendwelchen Gründen steigen die Krankenstände, ja, in einer gewissen Abteilung. Oder es entsteht ein bisschen mehr Fluktuation als sonst. Das fällt natürlich lokal auf, demjenigen zuständigen Führungskraft. Aber wenn ich jetzt darüber zum Beispiel keine Statistiken führe, landet es bei mir als Chef, wenn das schon eine große Dimension hat. Ja. Hm. Das heißt, wo ich sage, boah, da habe ich einen ziemlichen Schiefstand in der Organisation. Warum weiß ich das? Also warum erfahre ich erst jetzt davon? Ja, der Klassiker, der kleine Schneeball wird nicht erkannt und dann stehe ich vor einer Lawine.
Ja, also guter Punkt. Also speziell mit diesen Krankmeldungen, ne? Also wenn du an dem Punkt bist, dass die Krankmeldungen hochgehen, ja, dann hast du so, dann hast, das ist ja kein Weak-Signal, das ist ein Big-Signal, ja. Da hast du vorher die Weak-Signals quasi verpasst, genau. Würde ich mal behaupten, ne? Also dann ist eigentlich schon zu spät.
Was jetzt gerade natürlich läuft, die digitale Transformation, die hat jetzt gerade die KI-Jacke anhat, ne? Im Prinzip ist ja immer nur bei der Technisierung der Welt, ne? Und jetzt, und da hast natürlich die vermehrte Nutzung von inoffiziellen Tools. Das heißt, die Leute nehmen sich halt dann die Werkzeuge, weil die Organisation das nicht bereitstellt und hauen sie natürlich dann entsprechende Probleme ein. Ne? Also Shadow IT nennt man das, oder haben wir früher das so genannt.
Ja, gab es vorher auch schon. Ja, die Führungskräfte, die sich das rausnehmen konnten, die haben alle auf dem Mac gearbeitet, weil sie damit leistungsfähiger waren. Ne? Die hat immer zwei Rechner mitgeschleppt, ne? Den einen offiziellen und den anderen, mit dem sie wirklich gearbeitet haben. Ne? Das gab es früher schon, ne? Aber das sind so Ausprägungen, ja. Für mich ist das Thema halt auch, also in Richtung David Innovation, finde ich guter Punkt, aber auch Richtung Risikominimierung. Also im Sinne von nicht positiven Marktereignis, sondern negativen Marktereignis, finde ich das auch natürlich eine wichtiger Punkt. Ich frage mich dann immer, wie müssen Organisationen denn aufgestellt sein, dass sie diese Weak Signals nicht töten, also nicht mundtot machen. Ne? Weil die Firma ist ja für Selektion gebaut. Also die muss die relevanten und wichtigen Signale selektieren und die unwichtigen ignorieren. Ne? Das ist ja mal der Mechanismus. Und jetzt muss ich aber einen Mechanismus schaffen, der genau das Gegenteil macht, nämlich diese Weak Signals zu bauen. Um es vielleicht mal an einem Beispiel zu illustrieren, wie könnte sowas ausschauen? Da hat mich so ein Hollywood-Blockbuster, wie hieß der? World War Z hieß der. Ja, sehr zu empfehlen. Das ist eine lustige Zombie-Apokalypse, wer drauf steht. Ja, und da haben die, also die Welt wird von einer Zombie-Apokalypse überrollt, ja, wie man es halt so kennt, aus wie Resident Evil-like oder wie auch immer. Und eine Festung gibt's, ja, in Israel. Ja. Mhm. Warum? Weil die in diesen Geheimgremien, die sie da so getagt sind, ne, so in der Geschichte, es einen Menschen geben musste, das war die Regel, den unwahrscheinlichen Fall, auch wenn er nichts dafür ist, selber als Person, ne, ihn verfolgen muss. Und der unwahrscheinliche Fall war eben, es kommt eine Zombie-Apokalypse und wir bauen jetzt da eine Festung. Also er hat quasi in diesem Geheimbundgremium hat er quasi diese Rolle einnehmen müssen. Ich glaube es zwar auch nicht, dass es passiert, aber ich baue jetzt da eine Festung. Ja. Und das finde ich jetzt auch eine lustige Übertrag auf die Organisationsentwicklung. Das heißt, du müsstest in der Organisation quasi so eine Art Querulantenrolle bauen, der per Definition, per Rolle, immer die gegenteilige Meinung oder irgendeine andere Meinungen vertritt und aber auch Budget hat, um da zu handeln, um Vorbereitung zu treffen. Weil der hat natürlich für diese Festung massiv Geld gebraucht. Das ist nicht so, dass man da sagt, oh, dann hab du deine Meinung, ist gut. Nee, der hat massiv Ressourcen allokiert, um diese Festung zu bauen. Und in den Organisationen müsste man das dann auch tun. Ne? Man müsste quasi ihm auch Budget geben. Das heißt, für den Fall, dass jetzt zum Beispiel KI gegen die Wand fährt, ja, und es in 5 Jahren keine KI mehr gibt, weil das irgendwie aus irgendwelchen Gründen platzt, bau da Geschäftsmodelle auf. Jetzt, heute. Also so müsste man das designen, theoretisch. Ne?
Genau, jetzt sind wir ja wieder auch in dem Übertrag, Martin, was wir auch schon oft gesagt haben, ne, experimentieren. Dave Snowden sagt auch, in komplexen Umgebungen heißt es auch, vor allen Dingen mehrere Experimente parallel zu machen, um eben diese unwahrscheinlichen Szenarien gleichzeitig am Markt zu testen. Wohl wissend, dass da wahrscheinlich, ich sage jetzt einfach mal 9 von 10 scheitern. Aber wenn du einen davon erfolgreich triffst, kann es halt sein, dass das ein komplett neuer Markt ist. Also der, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, wie heißt der Autor von Black Swan? Der das Buch
Nassim Taleb.
Nassim Taleb, genau, danke. Der spricht ja auch immer von der Babel-Strategie. Also es ist egal, wenn du 9 von 10 Fällen scheiterst, dieser eine Fall wird so exponentiell gut ausfallen, dass der die anderen 9 sozusagen kompensiert. Das ist die Idee. das jetzt immer wieder in dieser Black Swan-Logik. Das Ereignis ist so groß und so fundamental, dass es vollkommen irrelevant ist, dass du die anderen neuen Experimente in den Sand gesetzt hast.
Ja, und da tun sich meine Unternehmen schon schwer, ne? Weil das hieß ja, dass man 10 verschiedene mögliche Strategien verfolgt. Ja. Also das kriegen ja die meisten kognitiv gar nicht verarbeitet, dass ein Unternehmen quasi mehrere Dinge gleichzeitig tun kann, widersprüchlicher Art. Ja.
Ja,
Also
klar.
das ist
Wäre
für
schon schön,
viele
wenn wir drei
schwierig.
machen. Ne? Drei,
Ja,
da können wir
genau.
schon mal
So,
reichen
da
am
wäre
Anfang.
ja super zufrieden
Ja.
mit 3, wäre schon
Genau.
super.
Aber wir reden jetzt ja viel über Weak Signals. Ich würde auch gerne einfach mal noch ein, zwei Beispiele nennen, die wir aus der Vergangenheit kennen. Wohl wissend als Disclaimer, wir sind ja jetzt, diese Ereignisse sind bereits eingetreten. Ne? Jetzt rückblickend, wie sagt man, Connecting the Dots zu machen, ist relativ trivial. Nichtsdestotrotz würde ich es gerne ansprechen, um einfach nochmal ein konkreteres Bild den Zuhörern und Zuhörerinnen zu geben, was es denn ist. Man hat zum Beispiel, Klassiker war 9-11. Man hat in vielen Dokumenten und Unterlagen mehrere Leute gefunden, die merkwürdige Bewegungen am Himmel oder irgendwelche Sachen festgestellt haben, die darauf hingedeutet haben, dass da etwas schiefläuft. Natürlich hat keiner drauf gehört. Ja, weil das Ereignis einfach unvorstellbar war. Jetzt rückblickend wirft man wieder den Verantwortlichen vor, warum habt ihr nicht auf die Leute gehört? Aber falscher Schluss, weil zu dem
Ja.
damaligen Zeitpunkt haben sie es angesprochen, es hat nur nie jemand auf sie gehört. Das ist der Verweis, den ich am Anfang meinte, ne? Wie findest du die 17%, die etwas sehen, was die anderen nicht sehen, ohne dass sie mit den anderen 83% gesprochen haben? Weil wenn die miteinander reden, glauben die 17%, dass sie falsch liegen. Gruppenzwang, sozialer Gruppenzwang.
Ja, das ist die Dynamik mit der Flutwelle. Wenn ich jetzt dann sage, hey, wir sind in einem Raum, jetzt
Genau.
kommt eine Flutwelle, wir müssen jetzt sofort loslaufen, ja, da werden viele sitzen bleiben, weil das psychologisch die ganz weite Gefahr für Menschen nicht operieren können, ne?
Aber viel interessanter, finde ich, sind zwei Beispiele, die vollkommen gescheitert sind. Ich erinnere mich noch, vielleicht ihr auch, es gab mal Clubhouse. Das
Ja.
war so die neue Podcast-Plattform, die sie da hochgezogen haben, wo man, ich weiß ehrlicherweise das Geschäftsmodell gar nicht, wo man sich wie so in einem Art gemeinsamen Raum trifft und dann gemeinsam Podcast aufnimmt. Das war über wochenlang der Hype. Ja, es redet kein Mensch mehr drüber. Also es hätte ein potenzielles Weak Signal sein können. Ist aber nichts draus geworden. Hätte man damals all seine Pferde draufgesetzt, stände man jetzt blöd da.
Ich habe jetzt auch ein konkretes Beispiel, weil nämlich die USA und Israel haben ja Iran angegriffen, ne, vor einigen Wochen. Und am Samstag davor, also am Sonntag hat ja der Angriff begonnen, und am Samstag davor triff ich einen Freund von mir, sage ich, du hast du dein Auto schon voll getankt, weil ab Montag wird der Sprit teurer, sagt er, wieso? Sage ich, ja, weil die USA Iran angreifen wird, sage ich, wie kommst du auf das? Sage ich, das weiß ich ja schon seit einem Monat. Weil ich diese weichen Signale ist, weil es mich auch interessiert natürlich,
Tolles
ja,
Beispiel. Tolles
verfolgt
Beispiel.
habe,
Ja,
war
genau.
mir klar, am Sonntag wird da jetzt angegriffen. Für meinen Freund, der natürlich, was ich irgendwo anders unterwegs war, denn was andere Dinge, für den kam das komplett überraschend. Montag drauf, natürlich haben wir dann gesprochen, warum hast du das gewusst? Internet,
Ja.
das Internet ist voll von diesen Informationen. Weil ich
Wir sind jetzt
natürlich.
gerade Ende März 2026 für die Hörer, die das gerade hören. Ja, ich habe zum Glück auch voll getankt, ja, aber aus Zufall. Ja. Ich hatte irgend so einen Bonus-Voucher und gesagt, ja, jetzt müssen wir mal voll tanken, jetzt rentiert sich's, ne? Für 1,60 und ich fahre jetzt gerade noch die letzten Tröpfen mit 1,60 Diesel rum. Finde ich cool. Aber es gibt auch ganz praktische Dinger, ne? Es gibt zum Beispiel, kennt ihr das mit den Ziegen? Mit den Ziegen auf dem Vulkan?
Ja, das ist die.
Da habt ihr ein praktisches Beispiel. Link packe ich euch in die Shownotes. Ne? Das ist ein Forschungsprojekt. Da haben mittlerweile so 15.000 Ziegen so Sender um sich, so GPS-Sender. Da, wo man die Bewegungen von diesen Ziegen auf dieser Weide, die sich auf dem Vulkan auslaufenden Krater befindet, ja, wo man das trackt und probiert, Muster zu erkennen. Und sobald diese Muster Störungen kriegen, also weiß der Teufel, was eine Ziege da macht, die rottet sich mehr zusammen oder läuft mehr nach A, nach B, nach C oder wird nervöser, ne? Frag mich nicht, bin nicht der Forscher. Aber mit denen konnte man quasi Vulkanausbrüche in Sizilien 4 bis 6 Stunden vorher vorhersagen. Also man kann auch diese Signale, die wir nicht erkennen, die wir quasi per Selektion, also ein Unternehmen würde Selektion dazu machen, ne? Wir selektieren sie auch weg. Und können sie nicht mehr wahrnehmen, diese feinen Signale, was die Erdbewegung anbelangt? Die Ziegen können das.
Das ist so ein geiles Beispiel.
Ja, und man kann jetzt die natürlich noch zusammenschalten, die Ziegen, ne? Also rein mit dem Internet kannst du jetzt halt verschiedene Ziegen an verschiedenen Vulkanstandorten zusammenschalten und dann die Muster auswerten. Also das ist mega, ja. Also cooles Forschungsprojekt.
Fällt mir auch nur ein Beispiel ein, wenn wir schon bei Beispielen sind. Bin ja auch so eine Ziege und das war beim Covid-19. Im Winter 2019 war das schon. Okay, da hat man natürlich die Berichte über die Viren in Asien, habe ich gelesen. Ich bin ja, ich liebe Viren, also ich liebe auch World War Z, also alles, was mit irgendwas mit. Egal. Und da haben wir gedacht, okay, das geht relativ schnell. Da haben wir gedacht, das kommt, das ist nicht, das ist bald bei uns. Ne? Dann waren schon die ersten Berichte Italien, ne? Weil ja da sehr viel produziert wird, ne? Mit chinesischem Personal vor Ort. Und wir dachten, naja, das dauert jetzt vielleicht noch zwei, 3 Wochen und dann haben wir diese Mauer, ne, wie du beschrieben hast. Also wir haben jetzt keine Mauer gebaut in Österreich, sondern die Leute wurden ja in ihren Mauern eingesperrt. Und dann treffe ich einen guten Freund, wir sind spazieren gegangen, sage, du Thomas, du hast dich da eh schon vorbereitet, weil, sage ich, bei 2, 3 Wochen haben wir einen Lockdown. Sagt er, was? Sage ich, ja, du, Virus, China, Norditalien. Sagt er, was redest du? Also, der gab die Bio einen Vogel, ja. Also ich bin jetzt übergeschnappt. Ja, habe natürlich dann angerufen, so, warum hast du das gewusst? Ja. Und ja, gutes Beispiel. Und das hat sich dann natürlich zu einem globalen schwarzen Schwan für
Ja.
viele Leute. Also es war dann schon sehr überraschend. Obwohl
Und
die
es
Signale da
glaubt
waren,
ja.
also die Signale
Ja,
waren ja
die waren da.
da.
Und es glaubt dir keiner, ne? Also ich habe damals mit einem relativ coolen Hochleistungs-Scrum-Team gearbeitet. Die haben echt was gerockt, ne? Und wir haben quasi 3 Wochen vorher haben wir eine Simulation gefahren. Wir haben gesagt, so, in Asien geht es da gerade ab, jetzt fahren wir eine Remote-Simulation für einen Sprint und schauen, ob das alles klappt. Haben wir gemacht. Wir sind nicht mehr aus der Simulation rausgekommen. Also die ist dann nahtlos in den Lockdown reingegangen. Aber das kann man sehen, ne, wenn man aufmerksam ist. Und die Voraussetzung ist natürlich, dass du eine gewisse Ruhe hast, dass du Zeit hast, dich zu beschäftigen. Ne? Also der Familienvater, der sein Kind von die Kita abholt und sein Leben irgendwie organisieren muss und zwischen Elternbeiratssitzung und hin und her, der kann nicht sich so weit politisch informieren, dass er solche, so wie jetzt in dem Fall Angriffskrieg der USA gegen den Iran, quasi vorhersagen kann. Das kann der nicht sehen. Also du brauchst einen gewissen Abstand, du brauchst ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Und das wäre jetzt auch das, was wir für Organisationen davon lernen können. Ne? Also um jemanden zu haben in der Organisation, muss der eine gewisse Zurückgenommenheit, auch Freiraum haben zum Atmen, zum Nachdenken, um diese Signale zu spüren und aufzunehmen. Ja? Man könnte dazu auch Strategiearbeit sagen. Ja?
Ja, richtig. Ich würde aber relativieren, weil ich würde jetzt einfach mal die These aufstellen, es gibt ja in allen Bereichen schwache Signale. Der gestresste Familienvater, von dem du jetzt gesprochen hast, wird dann vielleicht eventuell schwache Signale erkennen, ob jetzt der Kindergarten morgen wieder zumacht, weil heute zwei der Betreuer nicht da sind oder sich anders verhalten haben. Na, also auch in seinem Kontext, in dem er dann viel unterwegs ist, könnte dieser Mensch dann schwache Signale wahrnehmen. Aber wir wollen ja hier über den Organisationskontext reden, deswegen gebe ich dir recht.
Ja,
Ja, Alex.
genau, und Organisationskontext wären ja schwache Signale wiederum, also marktbezogen, dass quasi meine Produkte, die ich feilbiete am Markt, ja irgendwann nicht mehr passend sind, ne, weil sich die Umwelt verändert hat. Und entsprechend die Bewertungen zu diesen Produkten, die was früher gut waren, stetig schlechter werden. Aus Sicht der Organisation denkt man sich, und das ist ja dann oft die Fehlinterpretation dieser schwachen Signale. Man denkt sich ja, ich mache ja dasselbe wie vor 5 Jahren. Die Kunden sind blöd, ne? Also die Kunden sind blöder geworden, ja. Und arbeite weiter, ja.
Können wir gleich gerne dann drauf zu sprechen kommen, was tun denn jetzt eigentlich konkret, ne? Wie könnte man jetzt damit umgehen, auch wenn das Thema gar nicht so easy ist, weil es ja mit sehr viel Unsicherheit behaftet ist. Was ich aber noch interessant fand, das wollte ich auch noch mit euch teilen, und zwar wir Menschen, auch in unserer Art, wie wir sehen, sind auch auf diese schwachen Signale ausgerichtet. Was ich nämlich nicht wusste, ist, dass unsere menschliche Netzhaut enthält 2 Arten von Photorezeptoren. Das eine sind wohl Stäbchen, davon haben wir ungefähr 120 Millionen. Und dann haben wir noch Zapfen und da haben wir nur 6 oder 7 Millionen von. Und 95% aller Photorezeptoren sind halt Stäbchen und die sind dafür da, dass wir peripher sehen. Wir sehen da unscharf und wir sehen auch keine Farben, also wir können keine Farben an dem Rand wahrnehmen. Aber deswegen sind wir extrem gut darin, Bewegungen am Rand wahrzunehmen. Und die Zapfen, die sind sozusagen nur für den Fokus, also für das scharfe Sehen direkt im Fokus darauf, wo wir unsere Aufmerksamkeit richten, zuständig. Also schon unser Sehfeld ist so aufgebaut, dass ein Großteil unserer Sehzellen für die periphere Sicht, also für, man könnte sagen, schwachen Signale am Rand zuständig sind. Ich erkläre mir das jetzt wieder mit der Säbelzahntheorie, ne? Also ganz platt.
Natürlich.
Ja, klar.
Ich will Bewegungen am Rand wahrnehmen oder auch hören, ne? Ich habe ja auch mal gesagt, die geh mal alleine nachts durch den Wald. Da hast du einen ganz anderen Stresspegel, einen ganz anderen Aufmerksamkeitsfokus, als wenn der jetzt mit Freunden alleine tagsüber, wenn 10 Leute um dich rum sind, durch den Wald gehen. Ne? Das ist sozusagen dann die Überlebensstrategie des Menschen, jedes kleine Signal, jedes Astknacken wahrzunehmen, um sich gegebenenfalls dann halt zu schützen.
Vor allem, wenn man davor World War Z gesehen hat.
Genau, da, man kann es noch schlimmer machen, ja. Oder besser, je nachdem.
Ja, diese Weak Signals, wie kann jetzt das Unternehmen das nutzen? Ne? Wir müssen die ja irgendwie sozial verstärken, damit die wahrnehmbar sind für die Organisation. Ne? Also ich frage mich da, wie kann das gelingen? Ne?
Wie kann man diese Ränder, ne, institutionalisieren, ja, oder? Waren das jetzt die Zäpfchen oder Stäbchen?
Ja, sowohl das periphere Sehen einer Organisation quasi. Ne? Also um mit dem Bild zu bleiben, was du gerade aufgemacht hast. Ne? Also die Organisation hat ein peripheres Sehen und unser Geist, unser Kopf selektiert die weg. Und die Organisation macht das aber auch. Die selektiert diese schwachen Signale weg.
Ja, beziehungsweise, da haben wir ja ein schönes Bild dafür. Ne? Wir sagen ja auch immer, eine Organisation hat ein Zentrum und eine Peripherie. Jetzt ist es ja auch wieder eine strategische Entscheidung, eine unternehmerische Entscheidung. Wie sehr lege ich den Fokus auf meine Peripherie? Oder gibt es Teile der Peripherie, die dafür da sind, den Außenbereich zu scannen und wahrzunehmen und mit diesen potenziellen schwachen Signalen auch arbeiten zu dürfen? Was genau wieder dein Vorschlag war, Martin, ne? Gibt es Leute, die das Mandat haben, mehr zu denken, Budget zu haben, rumzuexperimentieren und die Freiheit haben, diese schwachen Signale auch in irgendeiner Art und Weise zu verarbeiten? Und genau, geschult sind da drin.
Ja. Und der Hoffnungsträger, die gibt es. Die gibt es in jeder Firma, wenn du da rumfragen würdest, aber nicht offiziell. Also sind meistens dann Leute, die ganz lange schon dabei sind, die sie hohe Freiheitsgrade sich erarbeitet haben oder so. Oder irgendwelche Rollen, die halt, die nichts mehr leisten müssen, die einfach nur so da sind, ne? Aber eine hohe Wirkung für die Firma haben und hohe Relevanz haben. Ja. Gibt es.
Genau, und die wollen sich ja. Was halt nicht so wie ich als Spinner dann dargestellt werde, so wie von meinem Freund, der sagt, ja, Lockdown und so weiter, sondern ernst genommen werden. Ja.
Ja.
Das heißt, die Sicht in der Peripherie haben, genial ist ja aufgelegt, Zentrum, Peripherie. Aber was dann noch fehlt, ist ob die kommunikative Reichweite, was diese Person hat. Also wie weit kommt diese Person mit der Kommunikation? Also endet das sozusagen im Ausguck, ja, oder im Team? Oder reicht diese, das ist halt dann auch, also die Kopplung mit dem Zentrum, die braucht man dann natürlich auch. Sonst bleibt da, denke ich, einmal ein Spinner.
Das ist jetzt eine brillante Überleitung zum Thema, was können wir denn jetzt konkret tun? Weil ein Konzept, was ich gefunden habe, wo auch übrigens wieder Dave Snowden, also die Credits gehen an ihn, er spricht ja von Desintermediation, schwieriges Wort, aber heißt letztendlich, dass man die Mittelsmänner ausschaltet. Mhm. Der normale Vorgang ist ja, jemand erarbeitet etwas, dann geht es durch die QA beim Chef, dann geht es wahrscheinlich noch an die Stabsstelle, die bereiten das auch auf und bis dann die tatsächlichen Daten bei dem Entscheidungsträger ankommen, ist von dem ursprünglichen Daten nichts mehr da. Das ist so oft glatt gebügelt und drüber geschaut, dass die eigentliche Aussage total verwaschen wurde. Und das Konzept der Desintermediation sagt, die Rohdaten werden ungeschönt den Entscheidern vorgelegt. Die sollen selber aus den Daten die Muster erkennen können. Das ist eine Möglichkeit, damit umzugehen. Das ist genau, wie du gesagt hast, wäre für mich ein Mittel, die kommunikative Reichweite zu erhöhen. Wenn ich etwas entdecke, habe ich den Anschluss und das Mandat, auch direkt zu den Entscheidungsträgern durchzugehen oder bin vielleicht sogar selber der Entscheidungsträger.
Das braucht man, ja. Da braucht man wahrscheinlich gar nicht so viele in der Organisation, aber wenn ich mich diesen Personen entledige, und das passiert ja, also wenn eine Organisation wächst, ne, und Markt ist und sich organisiert, ab einer gewissen Größe handelt man sich ja diese Uniformierung ein, ne?
Ja, ich brauche es ja auch nicht ständig, ne? Wir reden ja hier von, also wenn wir jetzt sagen wollen, das ist mein Frühindikator für potenziell schwarze Schwane, die kommen ja nicht täglich. Ne? Deswegen muss ich da jetzt nicht eine Riesenmannschaft draufsetzen, sondern je nach Größe und Umfeld und Dynamik des Marktes sollte aber diese Fähigkeit, das ist eine der Fähigkeiten, die man halt auch braucht in Organisationen, diese periphere Sicht auszubauen.
Diese Schafe, ne?
Ja, ich finde dieses Bild großartig, ja. Jetzt will
Ziegen,
ich die Mitarbeiter nicht
Ziegen waren Ziegen. Das. Ich möchte jetzt solche Talente, die das erkennen, nicht als Ziegen bezeichnen,
ja,
aber
genau.
Diese Funktion.
Wir haben so Mittel, haben wir schon angefangen zu bauen. Ne? Also es gibt ja in Deutschland so ein Gesetz für einen besseren Schutz von Hinweisgebern. Kennt ihr das?
Ja.
Bei uns heißt das muss in der ISO, jedes ISO-Unternehmen muss da so einen Ansprechpartner haben, wo man so anonym so whistleblowen kann, ne? So mal ganz dumm gesagt. Ne? Das wäre der Mechanismus, wo ungefiltert Informationen an die Stakeholder durchgehen.
Interessant, ne? Das wusste ich nicht. Ja. Gut.
Gibt es bei uns gut, auch in Österreich so einen Whistleblower-Paragraph. Ja.
Ist legitimiert. Bestimmt EU-weit reguliert, ne? Wenn es das in Österreich und Deutschland gibt, ist kein Zufall, ne? Aber das wäre es zum Beispiel, ne? Also keine Ahnung, jetzt macht eine Firma, macht zum Beispiel, lass uns was erfinden, der Geschäftsführer, der handelt, der macht einfach nichts. Ne? Also tut nicht handeln. Ne? Jetzt merkt da einer das Signal, so der Geschäftsführer, der tut da gar nichts. Jetzt ist das nicht kommunizierbar, jetzt muss das sozial verstärkt werden. Das kann es nicht, wenn es jetzt keinen Betriebsrat gibt oder sowas, ne? Das wäre zum Beispiel ein konkretes Ding. Ne? Da kann man an das Whistleblower-Ding hinschreiben, das geht dann an die Stakeholder, wenn es eine Kapitalgesellschaft ist, an den Aufsichtsrat oder wo auch immer hin. Und dann wird es prozessiert. Ne? Also das wäre so ein Szenario. Oder ein Positivsignal, starker Marktimpuls in eine Richtung. Braucht es quasi irgendein Kreativteam, wo solche Dinge ausgelebt werden können. Also du baust dir irgendwie besonders ideal eine Stabsstelle, ja, die quasi direkt dem Vorstand unterstellt ist und die da rumspinnen darf, in Anführungszeichen. Das gibt es bestimmt auch in jedem Unternehmen, ja, in irgendeiner Form.
Das wollte ich vorher mit meinem Beispiel weniger Erläuterung, die richtige Interpretation der Kundenunzufriedenheit zum selben Produkt. Dass ich sage, erkenne, okay, unser Produkt braucht der Markt gar nicht mehr. Oder immer weniger Leute brauchen dieses Produkt. Oder die das kaufen, haben sich so verändert, dass das Produkt nicht mehr passt. Dass dann wirklich einer sagt, hey Leute, die Kundensignale sind schon in Ordnung. Unsere Produkte passen nicht mehr zu ihren Problemen. Und ja, dass das die Geschäftsführung relativ rasch erfährt und sagt, okay, wir brauchen jetzt genau das, was der Martin beschrieben hat. Eine Idee, wie kriegen wir unsere Produkte wieder passend?
Zusätzlich zu diesem Bild, also von den Ziegen auf dem Vulkan, ich habe noch einen Spruch gelesen, den ich auch sehr schön finde, sehr bildlich. When the spring comes, snow melts first on the edge. Also wenn der Frühling kommt, beginnt der Schnee an den Rändern anzuschmelzen. Also auch da wieder, du gehst an den Rand und guckst sozusagen, was passiert. Und soll jetzt bedeuten, wenn man sich mit Schnee auskennt und sieht, dass der Rand anfängt zu schmelzen, könnte das ein schwaches Signal, ein Indikator dafür sein, dass der Frühling kommt. Was aber die McGrath hier in ihrem Buch auch sagt, was ich auch ganz interessant fand, ist, dass man gar keine Panik haben sollte, sondern dass dieser Übergang meistens sehr schleichend passiert, dann aber schlagartig. Also man hat Zeit. Und als Beispiel führt sie auch Nike an, weil Nike hat wohl schon in den 90ern angefangen, Direktvermarktung mit ihren Kunden zu testen. Das war damals kein gängiges Geschäftsmodell für die. Und heute machen sie über 30% ihres Umsatzes damit. Und sind damit sozusagen Key Player in diesem Markt geworden. Aber die haben das lange getestet und dann ist irgendwann hat sich der Markt geschiftet und sie sind drauf eingestiegen. Also kurz, der Übergang geschieht schleichend und dann schlagartig und man hat Zeit, wenn man denn die Zeit hat, sich mit seinem Markt zu beschäftigen und sich auch ein bisschen darüber informiert, welche Signale am Markt es denn überhaupt gibt. Aber das ist, würde ich sagen, Martin, hast du ja auch gemeint, das ist Strategiearbeit. Das ist Aufgabe von Strategie und Unternehmertum.
Ja. Das findest du in allen Modellen, ob du jetzt das VSM-Modell nimmst. Na, da gibt es halt jemanden, der halt strategisch denken muss und der halt auch befreit ist von den operativen Tätigkeiten zu einem gewissen Anteil und dann einfach diese Beobachtungsgabe Kontakt zum Markt hat mit den entsprechenden Rückkopplungen zu den Teams, die an der Peripherie arbeiten etc. Also das ist definitiv ein strategisches Nachdenken, was das beinhaltet.
Weil wir heute schon den Säbelzahntiger hatten, könnten wir noch Nokia mit reinbringen. Ne? Ist ja auch ein beliebtes Beispiel. Meine Frage, hat es bei Nokia Weichensignale gegeben? Wenn ja, welche eigentlich? Also Nokia, Smartphone, also Smartphone, Handy. Der dominante Handyhersteller. Im Nachhinein weiß man, dass sie das ignoriert haben, das ist klar, im Rückwärtsgang, aber gab es weiche Signale für Nokia?
Ich würde sagen, ja. Ich kann sie jetzt aber nicht nennen, weil ich mich in dem Geschäft nicht auskenne. Vielleicht finde ich da noch die Antworten zu in dem Buch. Die haben da vielleicht das ein oder andere aufgearbeitet. Aber letztendlich würde ich sagen, ja, da müsste es Signale gegeben haben, die darauf hindeuten, dass eben, oder andersrum, es müsste ja eine schwache Signale oder solche Marktwechsel passieren ja häufig technologiegetrieben. Nicht nur, aber häufig. Das heißt, wenn irgendeine Technologie auf einmal zur Commodity geworden ist, also wenn etwas auf einmal viel, viel leichter herstellbar ist als vorher, zieht das ja langfristig große Wellen, weil dann durch andere Produkte einfacher hergestellt werden können. Und sowas müsste man ja damals gesehen haben, dass es auf einmal möglich war, Farben auf Displays darzustellen. Dass man auf einmal in irgendwelchen Patenten Display findet, die mit auf Touch reagieren. Irgendwas sowas, da müsste man vermutlich schon finden können in den Unterlagen. Ja, dann kam ja die ganze Geschichte, ne, mit BlackBerry, und dann BlackBerry hat's ja auch versemmelt, und dann kam dann irgendwann das iPhone um die Ecke und der Rest ist Geschichte.
Schön, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Jemand, der von bei Nokia in der Handybranche arbeitet und dann so ein iPhone in der Hand hatte, das kann er mir nicht erklären. Dass er nicht gecheckt hat, dass das jetzt disruptiver Markteintritt von einem Unternehmen ist für die anderen. Das kann mir keiner erzählen.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist wirklich die Schwierigkeit, Martin, ne? Weil die gleiche Geschichte ist ja bei Kodak auch passiert. Die hatten das Produkt ja sogar in ihrem eigenen Portfolio und haben gesagt, das wird sich niemals durchsetzen. Also in der Situation, in der jeweiligen Marktträgheit, die sich da entwickelt, ich glaube, das ist echt schwer, diesen Schritt zu gehen.
Die hatten ja schon harte Signale, denke ich. Also die waren ja nicht mehr weich, oder?
Ja, das war ziemlich hart, ja.
Also ich glaube, dann für manche Organisationen ist dann vorbei, oder? Die reagieren dann auf gar nichts mehr.
Aber um deine Frage noch zu beantworten, das wäre jetzt auch langsam auch zum Schluss zu kommen, noch ein Tipp, was Organisationen tun können. Ich habe auch gelesen, und das fand ich cool, dass man sich selber fragt im Geschäft, wie würde ich mein eigenes Geschäft zerstören? Und dann die Folgefrage, warum machen wir es denn dann nicht selber? Ne? Also wenn ich jetzt den Auftrag habe, David, bitte zerstört unser Business. Überleg dir, wie du unser Business kaputt machen würdest, und dann würde ich es aber lieber selber machen, anstatt dass ich es dem Markt und anderen dann im Markt überlasse. Ja, also das wäre eine sehr starke oder einfache Möglichkeit, in Anführungsstrichen, einfach, konzeptionell, das umzusetzen. Dass man immer bereit ist, sich zu überlegen, wie könnten wir jetzt unser eigenes Geschäftsmodell zerstören.
Das ist eine gute Idee.
Ja.
Stören. Und macht sicher Spaß, oder?
Ja, ich glaube, das macht
Spaß. Ich stelle mir den Workshop gerade vor, wie man sagt.
Ja, ich möchte den auch, ich möchte den moderieren, das ist gut.
Und da kommen sich
wobei da die Schwierigkeit, die Schwierigkeit besteht. Genau, bestimmt. Und dann ist noch die Kunst, jemanden zu haben, der ein gutes Gefühl hat, um diesen Workshop mit den Leuten zu machen, die diesen Gorilla sehen, ne? Also die 17%. Weil du musst ja erstmal auf die Idee kommen. Ne? Also ich stelle mir das wirklich schwierig vor, wenn du dann damals bei Kodak sitzt und sagst, ja klar, wir machen Digitalfotografie, wie auch immer das aussieht. Das wird wahrscheinlich auch ein Monate, jahrelanger Prozess sein, bis man auf so eine Idee kommt. Oder Nokia zu sagen, ja klar, wir haben irgendwann einen Bildschirm, auf den man drumdrücken kann. Das gab's ja nicht. Und etwas sich vorzustellen, was es dann auf einmal gibt und was Standard wird am Markt, das ist schon eine hohe Kunst.
Wenn die diesen 10. Mann von World War Z gehabt hätten, wäre ihnen das nicht passiert.
Ja, genau.
Es und halt auf dem Bildschirm greift man nicht.
Ja, das stimmt. Ja, schön. Habt ihr noch Punkte, die ihr ergänzen möchtet? Dann sage ich danke fürs gemeinsame Denken. Das war ein schöner erster Aufschlag in dieses Thema. Und ich glaube, wie du auch gesagt hast, Alex, ne, das ist ein schwaches Signal über schwache Signale. Da ist noch ein ganzes Rabbit Hole zu entdecken. Und ich glaube, das wird nicht die letzte Folge zu diesem Thema gewesen sein. Ich bin jetzt jedenfalls eingedeckt mit Literatur und die werde ich mir jetzt auch die nächsten Monate zu Gemüte führen. Und dann gucken wir mal, was da noch Spannendes rauskommt. Ich sage danke fürs Mitdenken und Zuhören. Alles Gute euch und auf bald. Ciao, ciao.
Tschüss.